Das zweite Buch Chronik. Also eigentlich sind wir immer noch im selben Buch. Aber es ist halt so, dass man die Bücher geteilt hat, weil man hat sie damals auf Schriftrollen geschrieben und eine Schriftrolle konnte nur eine bestimmte Länge haben. Und so war es sozusagen schon immer zweigeteilt, aber es ist das gleiche Buch. Das zweite Buch Chronik ist das letzte Buch im Alten Testament nach der aktuellen Zählweise beim Judentum. Weil es am Ende mit den Worten endet und erziehe hinauf. Und da haben sich die Juden gesagt, als sie die Bücher sortiert haben und schon im Exil waren, ja, das wollen wir wieder. Das zweite Buch Chronik endet wie das zweite Buch Könige damit, dass das Exil in Babylon beginnt und dann der Ausblick auf die Rückkehr. Und es beginnt auch, wie die Königebücher, damit, dass Salomo den Thron besteigt. Bisschen anders als in den Königebüchern, gibt ja andere Aspekte. Also die Chronikbücher sind halt eher aus der Priestersicht geschrieben, sind eher mit Blick auf den Tempel. Aber das ist für uns als Gemeinde natürlich nochmal besonders wichtig, weil wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Nun beginnt die Herrschaft Salomos. Und nochmal ein Unterschied zu den Königebüchern. Hier in den Chronikbüchern werden Könige aus dem Nordreich nur im Ansatz erwähnt. Da wird nichts über deren Regierungszeit gesagt. Dafür wird nochmal mehr zu Königen aus dem Süden gesagt. Und nun geht's los. Und Salomo, der Sohn Davids, wurde mächtig in seinem Königtum und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer. Salomo übersetzt der Friedensmann und wie wird er hier noch genannt? Der Sohn Davids. Und damit ist er eben ein Bild für den ultimativen Davidssohn. Und was ist mit ihm geworden? Er wurde mächtig in seinem Königtum. Wenn wir uns mal ansehen, was mit Jesus passiert ist, nachdem er gekreuzigt und auferstanden ist, er hat sich erst nochmal seinen Jüngern gezeigt für 40 Tage, hat ihnen nochmal ausführlich vom Reich Gottes erzählt und dann ist er in den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Das bedeutet im Orient, dass er sich auf denselben Thron gesetzt hat. Im Orient war es so, der König hatte einen etwas breiteren Thron. Und auf diesem Thron konnte er seinen Co-Regenten sitzen lassen. Und das war entweder sein Sohn oder auch seine Frau. Also wir finden das im Buch Nehemia zum Beispiel, dass der König mit der Königin auf dem Thron sitzt. Das ist dann ein Bild für uns in die Gemeinde. Aber sonst eben, Jesus sitzt auf demselben Thron wie der Vater im Himmel. Das singen wir so schön im Kirchenlied, Jesus Christus herrscht als König. Da heißt es dann, gleicher Macht und gleicher Ehren sitzt er unter lichten Chören über allen Cherubim. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig, ehret, liebet, lobet ihn. So müsste es halt. Ich glaube, ich habe zwei Strophen zusammengemischt. Aber auf alle Fälle ist alles Text aus dem gleichen Lied. Und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer. Das sehen wir auch, was da mit Jesus passiert ist. Nachdem er gestorben ist und auferstanden und in den Himmel aufgefahren, ist der Heilige Geist niedergekommen. Und nicht nur auf die 120, die im Obergemach waren, sondern gleich auf 3000 weitere. Und von diesen 3000 sind nicht alle in Jerusalem geblieben, sondern die sind wieder nach Hause gegangen. Die haben angefangen, ihre Sachen weiterzuerzählen, sodass Jesus größer gemacht wurde. Bis heute. Und überall, wo wir von Jesus erzählen, ob das in der Gemeinde ist, oder ob das unter Ungläubigen ist. Wir machen ihn größer. Und dadurch macht Gott ihn durch uns größer. Und Salomo redete mit ganz Israel, mit den Obersten über 1000 und über 100, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Israel, mit den Häuptern der Sippen, dass sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die bei Gibeon war. Denn dort war die Stiftshütte Gottes, die Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hatte. Also die Bundeslade steht schon in Jerusalem seit über 30 Jahren, weil David sie dorthin geholt hat. Aber die Stiftshütte, also der mobile Tempel, steht weiter in Gibeon. Also nicht mehr in Shiloh, sondern relativ nah dran an Jerusalem. Aber Gottes Wohnung ist halt noch nicht in Jerusalem. Das kommt erst durch Salomo. Und sie gehen alle dorthin. Warum? Weil sie wissen, wir müssen dorthin, wo Gott ist. Wir können uns noch so viel überlegen in unseren eigenen Sachen. Wir können noch so viel gucken, was wollen wir eigentlich planen und überhaupt. Aber wenn wir nicht hingehen, wo Gott selber ist, dann ist das ein Problem. Darum schreibt auch wahrscheinlich Paulus im Hebräerbrief in Kapitel 10, bleibt nicht fern den Versammlungen, wie es einige unter euch zu tun pflegen. Wir neigen öfter mal dazu, uns zu sagen, ich kann mein Leben selber leben als Christ und komme nicht mehr zur Gemeinde. Das heißt nicht, dass man immer nur in dieselbe Gemeinde gehen soll. Gott kann durchaus sagen, okay, jetzt gehst du eine Zeit lang dorthin. Weil auch die Gemeinde dort Tempel Gottes ist. Und vielleicht wirst du dort auf andere Weise auferbaut, wie du es gerade brauchst, als du es in deiner Heimatgemeinde würdest. Also das ist alles kein Problem. Aber wir sollen nicht einfach nur sagen, ich bleib da ganz allein. Genau, jetzt kommt was erwähnt, was ich gerade erzählt habe. Nur die Lade Gottes hatte David heraufgebracht von Kirjat Jearim an den Ort, den er ihr bereitet hatte. Denn er hatte ihr ein Zelt aufgeschlagen zu Jerusalem. Auch der kupferne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des Herrn. Und Salomo und die Gemeinde pflegten ihn aufzusuchen. Also, zum einen die Bundeslade steht in Jerusalem und der kupferne Altar war vor der Wohnung des Herrn. Das ist jetzt wieder die Stiftshütte. Das ist manchmal ein bisschen komisch zu lesen, weil jetzt wieder zwei Zelte sind. Das ist so ein bisschen wie in der Anfangszeit der Wüste. Da gab es das Zelt der Begegnung, die in der Lutherbibel auch Stiftshütte genannt wird, und dann die Stiftshütte selber hinterher. Und Salomo opferte vor dem Herrn 1000 Brandopfer auf dem kupfernen Altar, der vor der Stiftshütte stand. Also Salomo kommt an und lässt sich das richtig etwas kosten. Der sagt nicht, ja, ich bin jetzt zwar König, aber ja, ein Opfer reicht ja, weil Gott hat ja geschrieben, ein Stier. Nee, David hat schon gesagt, ich will es mir was kosten lassen, und Salomo hat das von seinem Vater übernommen. Er hat es übernommen, dass er sagen konnte, ich lasse es mir etwas kosten, Gott Opfer zu bringen, weil ein Opfer eben wirklich etwas ist, wo man was aufgeben muss. Und für den König waren 1000 Opfer wahrscheinlich noch nicht viel, aber trotzdem war es gut, war es etwas Großes. Und es sind Brandopfer. Brandopfer sind die Opfer, bei denen kein Mensch etwas kriegt. Das ist allein, um Gott die Ehre zu geben. Da kann ich nichts mehr kontrollieren. Bei den anderen Opfern kann ich gewissermaßen noch gucken, dass die Keule vielleicht noch gut durchgebraten ist oder was auch immer, aber nein. Beim Brandopfer bleibt nichts. Da habe ich keine Kontrolle mehr, da gebe ich alles auf. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Als eine Konsequenz daraufhin, dass Salomo gesagt hat: Ich übergebe Gott die völlige Kontrolle. Daraufhin kommt Gott bei ihm an und sagt: Bitte, was ich dir geben soll. Also, Salomo kriegt hier einen Blankoscheck. Wäre das nicht schön, Gott käme zu uns und sagte: Du darfst bitten, was du willst. Wir haben diesen Blankoscheck. Ja, wie? Aber das ist doch hier Salomo hier. Ja, aber ganz wichtige Kapitel im Johannesevangelium sind die Kapitel 13 bis 17. Da verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern. Und in den Kapiteln 14, 15 und 16, ja, er sagt Jesus dreimal an drei Stellen, eigentlich an vier Stellen, etwas zum definitiv erhörten Gebet. Das eine, Kapitel 14, 13, 14: Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also, wir können bei Jesus ankommen und alles, was in seinem Namen ist, könnt ihr bitten. Was das ist, sage ich gleich. Nach der nächsten Maus. Dann kommt 15, Vers 7. Das ist schon eine gewisse Erklärung dessen, was in Jesu Namen beten bedeutet. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wieder ein Blankoscheck unter dieser Vorbedingung: Ihr bleibt in mir und meine Worte bleiben in euch. Das nächste ist Johannes 15, 16. Jesus sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, und dieses Wort damit ist ein Zweck. Also, wofür ist die Frucht da? Damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen und er es euch gebe. Also nochmal dieser Blankoscheck: Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Kapitel 16, Vers 23 und dann 24 noch dazu: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Was heißt in Jesu Namen beten? Das heißt nicht, dass ich einfach nur hinten dran hänge im Namen Jesu und alles fertig, passt. Sondern im Namen Jesu, da gucken wir einmal, was Jesu Name bedeutet. Jesus auf Hebräisch, ganz ursprünglich Jehoshua, Kurzform Jeshua, heißt der Herr rettet oder der Herr hilft. Das Interessante ist, es gibt sogar Bibelstellen, da wird das Wort übersetzt mit gesund werden oder gesund machen. Also Gott hilft, das steckt in Jesu Namen drin. Nicht irgendein Gott, sondern der Gott Israels, der Herr. Der Gott, der sich so vorstellt, als er daran drauf und dran ist, sein Volk aus Ägypten zu retten. Was ja auch ein Bild ist für das, dass wir aus dem Machtbereich des Teufels kommen, hinein in seinen Machtbereich. Das heißt, im Namen Jesu steckt alles an Rettung drin, was ich brauche. Jetzt bin ich mal ganz dreist und behaupte, dass jeder von uns mindestens ein Problem hat. Ist jetzt aus dem Fenster gelehnt. Für jedes dieser Probleme ist die Lösung in Jesus zu finden. Noch genauer übrigens in Jesus als dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und wenn ich das verinnerliche, was das bedeutet, dass ich diese Hilfe Gottes in Anspruch nehmen darf, dann kann ich mit jedem Anliegen, ganz gleich was es ist, bei Gott ankommen und muss nicht sagen, hier guck mal, was ich alles zu bieten habe, sondern ich sage, sieh mal, was dein Sohn alles zu bieten hat. In seinem Namen komme ich an. In der Autorität. Also wenn der Polizist ruft, halt im Namen des Gesetzes, steht da die Autorität des Gesetzes dahinter. Und wenn der Verbrecher trotzdem weiterläuft, dann macht er sich noch mehr straffällig. Und so hat sich Gott daran gebunden, wenn wir im Namen Jesu beten. Also wir dürfen es gerne noch als Floskel hinten dran sagen, um es für uns nochmal zu bestätigen. Ja, das ist tatsächlich im Einklang mit dem, wer Jesus ist und was er will. Wenn wir das machen, dann haben wir die Garantie, dass wir es bekommen. Und nicht nur, dass wir es bekommen, da geht Johannes in seinem ersten Brief noch sogar noch weiter. Einmal ist er in Kapitel 3, Vers 22 auch nochmal dabei, dass wir bitten und empfangen, wenn wir in seinem Namen beten. Das kann ich aber nicht mehr ordentlich zitieren. Und dann kommt Kapitel 5, Verse 15 und 16, 14 und 15. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir etwas von ihm bitten, in seinem Namen, so hört er uns. Also das ist schon mal die Zuversicht. Wenn wir in seinem Namen beten, also eben der Herr rettet, der Herr hilft, egal was für ein Problem es ist, und wenn ich sage, ich brauche deine Hilfe, er hört uns. Bei allen anderen Sachen haben wir nicht die Garantie, dass er uns hört. Aber wenn wir damit ankommen, du bist der Retter, in dem komme ich an bei dir, dann hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, wissen wir, dass wir erhalten haben, um was wir bitten. Jetzt habe ich gerade ein bisschen falsch zitiert. Wenn wir bitten nach seinem Willen, nicht in seinem Namen. Pardon. Aber sein Wille ist unsere Rettung. Also von daher kann man schon wieder nehmen mit seinem Namen. Weil Paulus ja schreibt, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und dieses Wort geholfen, das ist auch das Wort für Rettung. Da steckt auch die Heilung drin. Da steckt die Hilfe vor allen Nöten drin. Gott will uns helfen. Gott will uns retten. Egal in welcher Situation wir drin stecken. Sonst hätte er ja nicht gesagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Also, unser Blanko-Check ist noch mal größer als der, den Salomo hier kriegt. Weil Salomo ist an der Stiftshütte und Gott sagt zu ihm einmal, bitte um, Moment, ich muss gerade wieder gucken, wo es steht, bitte, was ich dir geben soll. Also wir haben schon andere Bibelverse, wo noch beim König dabei steht, also Psalm 21, Vers 3. Jetzt habe ich natürlich gerade wieder nicht drin. Ich zitiere ihn mir immer wieder, aber jetzt komme ich gerade. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Also nochmal Blankocheck für den König. Wir sind Könige vor Gott. Aber wir haben nochmal mehr als Salomo. So. War jetzt ein, keine Ahnung, wie langminütiger Exkurs zu einem kleinen Vers. Aber weil es eben wichtig ist, wir stehen auf einer höheren Stufe als Salomo. Salomo war zwar der König über Israel, aber wir gehören zum noch größeren König Israels. Wir sind seine Braut. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind nicht einfach bloß Untertanen des Königs, wir sind Kinder des Königs. So. Und Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater getan und hast mich an seiner Stadt zum König gemacht. Salomo kommt nicht an mit dem, was er Großes gemacht hätte. Weil er ganz eindeutig weiß, dass ich der König bin, da kann ich mir nichts drauf einbilden. Ich kenne ein paar Leute, die dann wirklich sagen, das mit Monarchie ist ja komplett veraltet, auch wenn wir da im Geistlichen davon reden, das gehört doch gar nicht mehr in die Zeit. Und einer der Aspekte ist zum Beispiel, dass ja der neue König sich das überhaupt nicht verdient hat, dass er König wird. Also Gibt manche Monarchien, wo der König tatsächlich sich das in einer gewissen Art und Weise verdienen muss, dass dann halt sein Vater sagt, okay, du, oder dann halt der Rat des Landes, aber ansonsten, Salomo zum Beispiel, konnte nichts dazu tun. Können wir tatsächlich auch nicht. Klar, es gibt so dieses, also auf der einen Seite, wir müssen ja schon irgendwie noch sagen, okay, ich bin bereit, ich nehme Jesus an in meinem Leben, aber auf der anderen Seite, alles Barmherzigkeit. Alles pure Gnade. Darauf beruft sich Salomo. Also damit hat er schon einen sehr starken Punkt. Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir an manchen Stellen noch nicht sicher sind, ist das wirklich Gottes Wille für mich? Also 1. Johannes 5. Dass ich aber weiß, Gott ist barmherzig, dann habe ich vielleicht noch nicht das Beste gepackt, dass ich weiß, okay, das ist wirklich Gottes Wille, nach dem ich bitten kann. Aber wenn ich seine Barmherzigkeit habe, da habe ich schon mal ziemlich viel von der Miete. Und allein schon, weil ich dann sagen kann, ja, du willst ja barmherzig sein. Also komme ich schon wieder dahin drin. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinen Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie der Staub auf Erden. Ein Hinweis auf das, was Gott Abraham versprochen hat. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe, denn wer kann dies dein großes Volk richten? Also, Salomo wünscht sich etwas sehr Gutes. Er braucht Weisheit. Wenn man ordentlich rechnet, kommt man drauf, dass Salomo noch ein Teenager war, als er König wurde. Vielleicht war er gerade 18. Maximal. Und in dem Augenblick muss er das ganze Volk regieren und kann ich komplett nachvollziehen, wird mir jetzt auch noch so gehen, dass ich sage, das geschieht, das schaffe ich nicht. Und dann zu sagen, gib mir Weisheit. Ich habe mir dann irgendwann als Kind mal gedacht, ja gut, prinzipiell ist es ja auch keine schlechte Idee, bloß wenn ich mir angucke, wie es bei Salomo weitergegangen ist, dann würde ich jetzt von dem, was ich da sehe, aber was anderes bitten, nämlich, lass mich bei dir bleiben. Das ist übrigens, was David im Psalm 27 betet. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich bleiben möge im Hause des Herrn, immer da zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn. Da sprach Gott zu Salomo, weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Erkenntnis und Weisheit gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. So kam Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war, von der Stiftshütte nach Jerusalem und regierte über Israel. Also, Salomo bekommt, was er verlangt hat, und er bekommt noch mehr. Salomo hätte sich umgucken können auf die anderen Völker, was bei denen alles los war, was die Könige alles hatten. Aber er sagt, nein, mir geht es darum, dass ich das Volk gut regiere. Salomo weiß ich auch in der Verantwortung vor Gott. Ich habe die Verantwortung über dein Volk. Und wie jeder Gemeindeälteste und jeder Pastor, aber auch eigentlich jeder Vater und Großvater, die Verantwortung vor Gott hat, dass aus seinen Untertanen, aus den Kindern, aus den Enkeln, aus der eigenen Gemeinde, gottesfürchtige Menschen werden, die sich an Jesus halten. Dafür bittet er, dass er sagt, dass dein Reich bei den Leuten ordentlich ankommt, die du mir anvertraut hast. Das ist immer dann schwer, wenn die sich ganz viel in der Welt bewegen und dann alles von der Welt schlucken, was auch mitunter super toll klingt und vielleicht sogar einen christlichen Anstrich hat, aber ist es dann nicht. Und da braucht man dann auch eben wieder die Weisheit, wie kann man den Leuten klar machen, dass sie jetzt das Gute haben, aber nicht das Gute von Gott, sondern das gottlos Gute. Und dann muss man ja auch da Weisheit haben. Und das Schöne ist, dass Jakobus uns sagt, wen Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der gerne gibt. Und es wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne Zweifel, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle, die im Wind hin und her geweht wird. Also, dass ich tatsächlich sage, so, ich brauche in der Situation deine Weisheit, und dass ich dann tatsächlich sofort loslege und sage, ich habe die jetzt. Davon merke ich in diesem Augenblick vielleicht noch gar nichts. Aber ich ziehe los und stelle dann tatsächlich fest, das, was ich da eingebracht habe, das war gar nicht von mir. Und Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen, sodass er 1400 Wagen und 12.000 Reiter hatte und legte sie in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber und Gold gab wie Steine und so viele Zedern wie Maulbeerbäume im Hügelland. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koä. Die Kaufleute des Königs aber kauften sie aus Koä zu ihrem Preis. Aus Ägypten aber brachten sie herauf den Wagen für 600 Silberstücke und das Pferd für 150. Dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Aram. Also, Pferde waren damals Statussymbol. Heute auch. Wie viele Pferde hat man unter der Motorhaube? Und Salomo kriegt die besten Pferde und verkauft sie sogar noch weiter. An der Stelle merkt man, dass er sich nicht ganz das Wort Gottes zu Herzen genommen hat. Weil Gott in 5. Mose 17 sagte, der König soll drei Dinge nicht anhäufen. Frauen, sehen wir bei Salomo. Reichtum, gut, Gott hat ihm den Reichtum versprochen, aber... Und viele Pferde. All die Sachen hat Salomo nicht gehalten. Etwas unpraktisch. Aber es ist ein Segen Gottes gewesen. Und daran merken wir, Gottes Segen ist eine Sache... Wie wir damit umgehen, ist eine andere Sache. Aber, was ich auch nochmal interessant finde, wir sind oft so drauf, dass wir sagen, Gott wird diesem Menschen den Segen nicht geben, weil er diesen Segen ja nicht für Gott gebrauchen wird. Ist ja eigentlich was Sinnvolles, dass wir das tatsächlich so sagen. Und auf der anderen Seite sehen wir, Gott hat Salomo diesen Reichtum gegeben und alles, obwohl er wusste, dass Salomo ihm gerade durch die vielen Frauen den Rücken zukehren würde. Trotzdem hat es Gott gemacht. Und so können wir das zum Beispiel auch bei Jesus sehen. Der hat so viele Leute geheilt. Und wie viele sind ihm hinterher nachgefolgt? Keine Ahnung. Gott gibt mehr, als wir uns das denken. Und dann ist tatsächlich eben mit diesem freigebig austeilen. Das ist vielleicht für uns Deutsche besonders schwierig, aber vielleicht ist es auch was Allgemeinmenschliches, dass wir sagen, was der damit macht, nö. Und dann trotzdem freigebig geben. Weil nämlich dann die Verantwortung nicht mehr bei mir ist, sondern beim anderen. Was macht der jetzt damit? Aber das ist nicht mehr meine Aufgabe. Ich habe Gottes Segen weitergegeben. Kann tatsächlich auch sein, dass Gott sagt, nee, in dem Fall machst du es nicht. Und kann dann die Gründe nennen dafür. Aber ansonsten den Segen weitergeben, um weiter gesegnet zu sein. Und weil eben die Chronikbücher ganz besonders auf den Tempel aus sind, geht es jetzt sofort auf den Tempel zu. Also anders als in den Königebüchern, sofort Tempel. Und Salomo gedachte, dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen. Und auch ein Haus für sich als König. Also, dass er gedachte, das Wort kann man auch übersetzen, er erinnerte sich. Das heißt jetzt nicht einfach bloß, dass Salomo sagte, stimmt ja. Sondern, Er hat das ja schon mitgekriegt von seinem Vater. Er hat ja von seinem Vater die Schriftrolle bekommen, auf der David nochmal alle extra Offenbarungen hatte, zusätzlich zur Stiftshütte. Ihm ist das sein Leben lang eingetrichtert worden. Gedenken heißt in der Bibel, dass man an eine Sache denkt und entsprechend handelt. Das allererste Mal kommt es vor in der Bibel in der Sintflutgeschichte. Gott gedachte Noahs und seiner Familie. Das ist auch nicht, dass Gott plötzlich sagt, oh, da ist ja noch Noah in der Arche. Sondern das ist der Augenblick, an dem Gott anfängt zu handeln, auch wenn es noch nicht unbedingt nach außen so aussieht. Und jetzt war es auch so, Salomo gedachte dessen, aber der Tempel wurde noch nicht direkt gebaut, sondern Salomo hat sich jetzt noch mehr an die Sachen gewagt. Und Salomo zählte 70.000 ab, die Lasten tragen und 80.000, die im Gebirge Steine hauen sollten und 3.600 Aufseher über sie. Und Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyrus, und ließ ihm sagen, wie du mit meinem Vater David tatest und ihm Zedern sandtest, dass er sich ein Haus baute, in dem er wohnte, will ich dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus bauen, das ihm geheiligt werde, um gutes Räucherwerk vor ihm darzubringen und ständig Schaubrote zuzurichten und Brandopfer am Morgen und am Abend, an den Sabbaten und Neumonden und an den Festen des Herrn unseres Gottes, wie es alle Zeit für Israel gilt. David hat sich ein Haus aus Zedernholz gebaut und dann ja gesagt, ja, jetzt wohne ich in einem Haus aus Zedernholz und Gott hat ein Zelt. Das geht ja nicht. Und dann hat er eben Nathan gesagt, ich möchte das gerne. Nathan sagte erst, mach, was du willst, Gott ist mit dir. Und dann sagt Gott, ruder zurück. Hat dann David aber eben die Verheißung gegeben, du kriegst noch mehr. Dass es Zedernholz ist eine ganz wichtige Sache. In Psalm 92 heißt es, der Gerechte wird wachsen wie ein Palmenbaum und wie eine Zeder auf dem Libanon wird er grünen. Der Palmenbaum hat Wurzeln, die mindestens so tief sind wie der Baum hoch, damit er auch in trockenen Perioden immer versorgt ist mit ausreichend Wasser. Und Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes, für den Heiligen Geist. Die Zeder auf dem Libanon gerade speziell hat überhaupt nicht tiefe Wurzeln. Gut, da regnet es auch viel mehr, weil es ja in den Bergen ist, aber da kommen Stürme. Ein Baum, der keine tiefen Wurzeln hat, kann eigentlich sehr schnell entwurzelt werden. Aber die Zedern, gerade auf dem Libanon, die haben ganz eng miteinander verwirkte Wurzeln. Das heißt, wenn ein Baum umzukippen droht, halten ihn die anderen Bäume durch ihre Wurzeln fest. Und so halten sich alle Bäume eigentlich gleichzeitig fest. Und wenn das Haus aus Zedernholz gebaut werden soll, ist das ein Bild für uns, weil wir die lebendigen Steine sind, aus denen der Tempel Gottes ist, die wir uns gegenseitig festhalten. Und wir sind keine glatten Steine, wir sind auch grobe Steine, die aber genau aufeinander passen. Wofür ist das Ganze noch? Also für den Namen des Herrn, dass man eben dort den Namen des Herrn anrufen kann. Es soll ihm geheiligt sein, also es soll ganz speziell für ihn sein. Gutes Räucherwerk vor ihm darzubringen. Das Räucherwerk spricht vom Gebet. Und zwar hat Gott dem Ganzen eine ganz spezielle Mischung gegeben. Man könnte über all die Gewürze auch noch reden, aber es ist vor allem ein Wohlgeruch. Man hat immer zum Morgen- und Abendopfer das Gebet, dieses Räucheropfer geopfert, das gleichzeitig mit dem Opfer, das ja auf Jesus hinweist, das Gebet aufsteigt zu Gott. Um zu zeigen, wir können zu Gott beten, nicht weil wir irgendetwas Großartiges gemacht haben, sondern im Namen Jesu. Ich mag das, wie die Dinge einfach zusammenpassen mit diesen Bibelabenden. So, dann vor ihm da und ständig Schaubrote zuzurichten. Die Schaubrote waren diese 12 Brote, die gewissermaßen vor Gott lagen, getragen auf dem Schaubrottisch, der ein Bild ist für Jesus, weil Jesus uns durchträgt, bis ins hohe Alter, bis wir alt und grau sind. Das ganze Gottesvolk liegt vor Gott und erträgt uns. Und die Schaubrote sind auch noch dafür da, dass die Priester über den Tag hin was essen können. Dann Brandopfer darzubringen am Morgen und am Abend. Morgen und Abend, 9 Uhr und 15 Uhr, sind die beiden Eckdaten der Kreuzigung Jesu. Zwischen diesen beiden Opferzeiten geschahen alle anderen Opfer des Tages. Und so war es eben auch, dass Jesu Opfer von 9 bis 3 alle Opfer der gesamten Zeit in sich hat. Für jede einzelne Sünde ein Opfer. Und das sind nicht nur diese 6 Stunden am Kreuz gewesen, Jesus ist schon geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Aber dort, an diesen 6 Stunden, ist es in Raum und Zeit Wirklichkeit geworden. An den Sabbaten, also an den Ruhetagen, wo wir eben nochmal lernen, wir dürfen ausruhen. Wir brauchen uns nicht auf unsere eigenen Möglichkeiten verlassen, sondern sollen uns auf Gottes Werk verlassen, das schon komplett fertig ist. Denn der erste Tag des Menschen auf dieser Welt war der erste Sabbat. An den Neumonden. Die Neumonde sind die Tage gewesen, an denen der neue Monat angefangen hat. Anders als bei den anderen Heidenvölkern, die haben beim Vollmond angefangen, sagt Gott, ihr fangt bei den Neumonden an. Weil dann immer ein neuer Tag, ein neuer Monat beginnt, weil Gott möchte, dass wir Neuanfänge machen. Immer und immer wieder sollen wir Neuanfänge machen. Und warum? Durch das Opfer Jesu. Und an den Festen des Herrn. Die Feste sind vor allem erstmal die 3 Pilgerfeste. Passafest, erinnert an den Auszug aus Ägypten, ist für uns die Erlösung aus den Sünden. Das Wochenfest erinnert daran, dass Israel das Gesetz bekommen hat. Pfingsten, wir haben das Gesetz geschrieben bekommen auf die Tafel unserer Herzen. Und das Laubhüttenfest, das daran erinnert, dass Israel das Land eingenommen hat, noch nicht erfüllt, in einer gewissen Art noch nicht erfüllt, aber wir leben das schon zum Teil, dass wir in diesem geistlichen Leben drin sind, das Gott uns geben will, wobei wir immer noch da dran sind, dass wir es weiter erobern. Wie es alle Zeit für Israel gilt. Also die Feste und die Opfer sind alle für Israel, nicht für die Gemeinde, weil wir die Erfüllung haben. Wir brauchen das ganze Zeugs nicht mehr. Paulus sagt, das ist ein Schatten. Es wäre ziemlich komisch, wenn der Mann nach Hause kommt und die Frau fällt zu Boden und küsst den Schatten. Ich wage zu behaupten, der Mann würde sagen, Schatz, ich bin hier. Mein Schatten, meinetwegen schön und gut, aber ich bin hier. Ich will die Umarmung. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein. Denn unser Gott ist größer als alle Götter. Das ist so ein Vers, bei dem etliche Professoren an der Uni sagen würden, sehen Sie, die Leute damals haben auch an mehrere Götter geglaubt. Und erst später haben sie dann gesagt, ach, es gibt nur einen Gott. Also, in einer gewissen Weise haben die tatsächlich geglaubt, dass es mehrere Götter gab. Denn das Wort Gott, El, heißt einfach erstmal nur der Starke. Dieses Wort konnte aber auch benutzt werden für Menschen, zum Beispiel für Richter. Das ist dann, in irgendeinem Psalm ist es, ich habe euch gesagt, ihr seid Götter. Da geht es tatsächlich an Menschen, die im Auftrag Gottes richten sollen und darum quasi für die Menschen Gott sind, aber als Richter, und die haben aber noch Gott über sich. Und dann sind halt alle anderen Götter mächtige Wesen, aber sie sind Geschöpfe. Und das sagt Salomo hier. Unser Gott ist größer als alle anderen Götter. Denn unser Gott hat all die anderen Götter gemacht. Und darum sind wir auch nicht diesen anderen Göttern verantwortlich, sondern nur dem einen Gott. auch immer wieder schwierig, gerade wenn wir uns in anderen Situationen immer wieder versuchen, auf unseren eigenen Intellekt zu verlassen. Auf die Experten, auf die Wirtschaftslage, auf das Geld, auf was sonst auch immer. Und nicht sagen, ich bin komplett abhängig von Gott. Und dann gibt er mir den Rest dazu. Aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu opfern? Das sagt Salomo Jahre später dann nochmal bei der Einweihung des Tempels. Da sagt er dann eben, Gott will im Dunkeln wohnen und jetzt dieses kleine, popelige Haus, ist zwar ein Riesentempel gewesen, aber da ist ja drin nur das kleine Allerheiligste. Da will Gott einziehen und dabei fassen ihn der Himmel und aller Himmel, Himmel nicht. Und das ist das Gleiche bei uns. Gott, der so groß ist, will bei uns wohnen, weil jeder von uns ein Tempel ist. Und möchte in jedem von uns seine Wohnung haben. Was eben auch wieder völlig unbegreiflich ist. Wer bin ich? Ich bin einfach nur Dreck. Da würden jetzt manche sagen, nein, red so nicht von dir. Du bist doch eine tolle, bist doch toll geschaffen von Gott. Ja, aber aus Dreck. Und ohne Jesus bin ich wieder Dreck. Mit Jesus bin ich Dreck, mit dem man was anfangen kann. Da bin ich Gottes Dreck. Also, wunderbar, also entweder bin ich normal Dreck oder ich bin Gottes Dreck. Aber Gottes Dreck, damit kann man was anfangen. Denn in Gottes Dreck ist auch noch sein Geist drin und sein Geist macht lebendig. Und sein Geist kann tatsächlich die Dinge bewirken, die Jesus auch bewirkt hat. Also wenn ich in dem Tempo weitergehe durch das Kapitel, dann sind wir morgen nicht fertig. Aber ich guck mal, worauf ich noch ganz wichtig sagen möchte. Auf alle Fälle noch, es sei denn, vor ihm zu opfern. In einer gewissen Weise soll in mir, in der Gemeinde, täglich das Opfer gefeiert werden. Nicht wie in der katholischen Kirche. Die glauben tatsächlich, die Hostie ist jedes Mal wieder Jesu Leib, der für uns geopfert wird. Und jetzt gibt es in der evangelischen Tradition ja die, die sagen, das ist nur Brot. Ich gehe da tatsächlich auch nach Luther, der sagt, natürlich ist es Brot, aber es ist genauso Leib Jesu. Aber er ist schon geopfert. Wir brauchen ihn nicht nochmal opfern. Wir erinnern uns an seinen Tod, aber wir opfern ihn jetzt nicht nochmal. Also vor Gott zu opfern in unserem Herzen heißt, tatsächlich wieder neu jeden Tag dieses Opfer für mich anzunehmen. Und warum eigentlich nicht immer wieder gleich mit Abendmahl verbunden? Weil das uns das nochmal richtig bewusst macht, was es heißt, dass dieses ungesäuerte Brot zerbrochen wurde und was es heißt, dass in dem Wein, dass dieser Wein halt Jesu Blut ist, ausgequetscht und das Gericht gekommen. Und auch noch mit Sünde versehen, weil Gärung ist immer ein Bild für die Sünde. Also, dass Jesu Blut versehen wurde mit der Sünde der Welt. Und das trinken wir für uns und sind dann sündlos vor Gott. Täglich das für sich in Anspruch nehmen. Und was wir dann hinkriegen, das ist unglaublich. So. Jetzt sagt er weiter zu Hiram, so sende mir nun einen tüchtigen Mann, der mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, rotem Purpur, Scharlach und blauem Purpur arbeiten kann. Darüber könnte ich jetzt auch eine Dreiviertelstunde reden. Habe ich schon mal gemacht, als es um die Stiftshütte ging. Alles, was ich dazu gesagt habe, zumindest grob, habe ich ja aufgeschrieben, kann man auf der Homepage sich angucken, in dem ganzen Text zur Stiftshütte. Also von daher, all die Baumaterialien, genial, was Gott sich da gedacht hat. Damit zu arbeiten und der Bildwerk zu schnitzen versteht, zusammen mit den Meistern, die mir in Juda und Jerusalem sind und die mein Vater David bestellt hat. Übrigens wichtig, interessant, Bildwerk schnitzen, da ist jetzt die reformierte Tradition in der Kirche auf der falschen Seite vom Pferd gefallen. Die katholische Seite, Bilder, 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 Bilder. Die reformierte Seite, nichts mit Bildern. Gott sagt selber, in meinem Tempel möchte ich Bilder haben, sogar von himmlischen Wesen, nicht, also nicht von mir, aber die himmlischen Wesen Vielleicht auch damit ihr wisst, die betet ihr nicht an, sondern mich. Das ist halt das Faszinierende. Und sende mir Zedern und Zypressen und Sandelholz vom Libanon. Denn ich weiß, dass deine Leute verstehen, das Holz aus dem Libanon zu bauen. Und siehe, meine Leute sollen mit deinen Leuten sein, dass man mir viel Holz zubereite. Denn das Haus, das ich bauen will, soll groß und prächtig sein. Und siehe, ich will den Holzbauern deinen Leuten, die das Holz bebauen, 200.000 Scheffel Weizen und 200.000 Scheffel Gerste und 20.000 Eimer Wein und 20.000 Eimer Öl zur Speise geben. Natürlich nicht auf einmal. Übrigens, das sind ungläubige Leute hier, die Salomo anstellt. Für den Gemeindebau gewissermaßen. Es ist fast schon Graubereich. Man muss auch immer gucken, was sind das für Leute, aber hiernach können wir tatsächlich sagen, Gott hat erstmal nichts dagegen, dass Leute, die noch nicht mit ihm unterwegs sind, bei der Gemeinde mitbauen. Warum? Diese Leute, die hier mitgeholfen haben, die König Hiram geschickt hat, die haben mitbekommen, was der Gott Israels gemacht hat. Die haben mit den Leuten zusammengearbeitet, die haben denen erzählt, warum der Tempel gebaut wird, was die Feste sind, die sie feiern wollen. Hat ja 13 Jahre gedauert mit dem Tempel. Das heißt, 13 Jahre hintereinander haben sie das Passafest, haben sie das Wochenfest, haben sie das Laubhüttenfest, haben sie die Opfer mitgekriegt, haben sie alles Mögliche mitbekommen. Und in der Zeit haben sie den Gott Israels halt auch kennengelernt. Und wer weiß, wie viele später sich gesagt haben, wir bleiben hier. Da antwortete Hiram, der König von Tyros, in einem Brief und sandte zu Salomo: Da der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht. Nicht, weil Gott sich erbarmt hätte. Nicht, weil Gott nun so Kummer gehabt hätte über Israel. Auch nicht, weil er sein Volk strafen wollte, sondern weil er sein Volk liebt. Würden wir das besser erkennen, könnten wir auch wesentlich freudiger durchs Leben gehen. Wenn Johannes schreibt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hängt ein bisschen zusammen mit dem, was Jesus selber gesagt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also dieses in ihm bleiben, wie Weinstock und Reben miteinander verwachsen sind. Und jetzt, wenn wir diese Liebe tatsächlich erkennen, nicht einfach nur intellektuell verstehen, sondern dass uns der Heilige Geist aufschließt, Moment mal, Gott liebt mich. Und darum, weil er mich liebt, hat er Jesus gesandt, als ich noch Sünder war, dass er für mich gestorben ist und kann dann noch sagen, wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns in ihm, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Wenn ich eine frische, neue Offenbarung von Gottes Liebe bekomme, dann brauche ich mich eigentlich gar nicht groß darauf konzentrieren, ich brauche jetzt Glauben dafür, sondern wenn ich weiß, der Vater liebt mich, das zeigt sich in Jesus, dann habe ich gewissermaßen den Glauben. Weil ich weiß, also nochmal Beispiel eine Ehe, wenn die Frau weiß, mein Mann liebt mich, dann kann sie tatsächlich mit allem möglichen Zeugs bei ihm ankommen, weil sie weiß, da bin ich an der richtigen Adresse. Und wenn der Mann ihr Schokolade mitbringt, könnte sie natürlich sagen, woher weiß ich, dass diese Schokolade jetzt nicht vergiftet ist. Wenn sie aber weiß, mein Mann liebt mich, dann nimmt sie die Schokolade. Also es sei denn, sie hasst Schokolade, dann wird sie es wahrscheinlich nicht tun. Aber dann bringt der Mann ihr auch keine Schokolade. Aber eben aus der Liebe heraus, wenn wir die Liebe Gottes erkannt haben, dann können wir zum einen einander, untereinander viel mehr lieben. Das ist dann, was zwei Verse später im Johannes kommt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Jetzt kommt noch ein Vers später. Erst kommt noch: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir das erkennen, was Hiram hier erkennt, Gott liebt sein Volk, und das nicht nur im Kopf haben, sondern dass es in unserem Herzen ist, dann geht's aber los. Dann ziehen wir los und teilen Gottes Liebe weiter aus. Und zwar so, dass noch mehr Leute von der Liebe Gottes zu uns mitbekommen. Also vielleicht hätten wir als unsere Themen, also als unsere Ziele in der Gemeinde nicht sagen sollten, Glauben mit mir Feuer, sondern Liebe mit mir Feuer. Weiß ich nicht, müssen wir vielleicht mal im Leitungskreis überlegen, ob wir das nochmal anders sagen sollten, aber das lässt sich ja nochmal ein andermal sagen. Bloß halt mit der Liebe Gottes, wenn die in uns sitzt, oder auch seine Güte, seine Treue, dann ist es mit dem Glauben auch nicht mehr weit. Weil wir dann wissen, klar, Gott liebt mich, er hilft mir bei allem, wozu er mich beruft, ziehe ich los. Und Hiram schrieb weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat. Schon mal interessant. Hiram weiß, dass der Gott Israels der Schöpfer ist. Bisschen könnte es damit zusammenhängen, dass die Kanaaniter den Gott El verehrt haben, und die Israeliten haben ja auch von El gesprochen als ihrem Gott. Aber es ist ganz klar, er nennt ihn nicht nur El, er nennt ihn Jahwe, also Herr. Er geht ganz eindeutig davon aus, das ist der Gott Israels. Also von daher, er gehört zwar nicht zum Gottesvolk, ist doch irgendwie gläubig, aber die Leute, die er schickt, sind nicht unbedingt gläubig. Aber er merkt, da steckt was, da steckt mehr drin. Das, also gelobt sei der Herr, dass er dem König David einen weisen, klugen und verständigen Sohn gegeben hat, der dem Herrn ein Haus bauen will und auch ein Haus für sich als König. Blick auf Jesus. Gott hat David nicht nur Salomo gegeben, sondern Jesus, der voller Weisheit ist, klug und verständig. Jesaja 11 fängt damit an: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai. Das Wort Reis ist übrigens das Wort Netzer. Daher kommt das Wort Nazareth. Also der Spross, der Reis, Nazareth ist Sprosslingen, wenn man so will. Und wenn man von Jesus von Nazareth spricht oder Jesus der Nazaräer, ist das Jesus der Spross, Jesus das Reis aus dem Stamm Isai. Also es ist bei vielen Theologen heute, die reden nicht von Jesus Christus, sondern Jesus von Nazareth, aber selbst damit bekennen sie noch, dass er der Messias ist. Auf alle Fälle, auf ihm wird liegen der Geist des Herrn. Jetzt habe ich die nicht mehr alle parat. Das sind 6 Aufzählungen und plus der Geist des Herrn sind 7, der siebenfache Geist Gottes, die 7 Geister Gottes, die in der Offenbarung erwähnt werden. Das eine ist aber auf alle Fälle der Geist des Verstandes. Tatsächlich, dass man Verständigkeit hat für Situationen, bei denen andere Menschen mit dem Kopf schütteln. Und wo man tatsächlich auch auf dieses kommt, dass die Experten da die Deppen sind. Wo wir halt, es ist gut, dass wir auf die Experten hören und so weiter, aber an manchen Punkten ist wieder, dass Gott sagt, so, und jetzt kriegt hier der Depp vom Dienst eine Offenbarung, kriegt das Verständnis, dass es die Klugheit der eigentlich Klugen zur Torheit macht. Dass die Leute merken, das kommt nicht darauf an, was du in der Birne hast, sondern es kommt darauf an, was du im Herzen hast. Und nicht nur was, sondern wen. So sende ich nun einen tüchtigen, verständigen Mann, Hiram, also er heißt ganz genau wie der König selber, meinen Berater. Er ist der Sohn einer Frau von den Töchtern Dan und sein Vater ist ein Tyrer gewesen. Der versteht zu arbeiten mit Gold, Silber, Kupfer, Eisensteinen, Holz, rotem und blauem Purpur, feiner Leinwand und Scharlach und Bildwerk zu schnitzen und alles, was man ihm aufgibt, kunstreich zu machen mit deinen Meistern und mit den Meistern meines Herrn, des Königs David, deines Vaters. Also das, was Salomo gewünscht hat, bekommt er auch. Das ist jetzt auch wieder noch mal ein bisschen dieses Anleihen an der Welt. Also es gibt so eine Tendenz eben auch wieder. Also wir müssen aufpassen, was wir uns von der Welt holen. Denn wenn wir sagen, wir wollen dasselbe bieten, was die Welt bietet, bieten wir es nur schlechter an. Aber an anderen Punkten darf man manchmal tatsächlich gucken, was ist denn in der Welt angesehen? Was ist denn in der Welt? Und dann zu sagen, okay, und das wird jetzt eingesetzt für Gott. Da brauchen wir wieder die Weisheit. Was ist jetzt dran? Verwerfen wir die Weisheit der Welt und sagen, wir verlassen uns ganz darauf, was Gott getan hat, und bleiben bei den alten Sachen und vertrauen darauf, dass Gott dadurch wirkt, oder holen wir Neues dazu. Mein Herr sende nun seinen Leuten, wie er gesagt hat, Weizen, Gerste, Öl und Wein. Hat übrigens auch alles symbolische Bedeutung. Also Weizen und Gerste sind Getreide, spricht vom Brot, Jesus, das Brot des Lebens. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist und Wein für sein Blut. Jesus schickt uns Weizen und Gerste, Öl und Wein. So wollen wir das Holz hauen auf dem Libanon, so viel du bedarfst, und wollen es aufs Flößen übers Meer nach Jaffo bringen. Jaffo, das spätere Joppe, liegt dort, wo heute Tel Aviv liegt. Es ist ganz kleines Städtchen auch noch, das neben Tel Aviv liegt, genau dort unten. Ist übrigens der Ort, an dem Jona geflohen ist, weil er den Leuten in Ninive nichts sagen wollte. Und es ist der Ort, an dem Petrus gesagt wurde: Du gehst zu Cornelius, auch wenn der ein Heide ist. Und hier kommt nun Holz von den Heiden, wie wir halt auch Holz aus den Heiden sind, kommt runter nach Joppe, nach Jaffa, und wird dann zum Tempel gebracht. Und in Joppe war Petrus und hat von Gott gesagt bekommen: Du gehst jetzt rauf in den Norden nach Caesarea, was also auch in der Gegend ist von Tyrus, also nicht ganz, aber dort in der Gegend, und holst dort Leute ins Reich Gottes hinein, die mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut hatten. Die haben dich vielleicht zum Teil bekehrt, zum Teil sind sie halt Freunde des Ganzen, aber du holst die jetzt in die Gemeinde hinein. Von da musst du es hinauf nach Jerusalem schaffen. Und Salomo ließ alle Fremdlinge im Lande Israel zählen, nachdem schon sein Vater David sie gezählt hatte. Und es fanden sich 153.600. Übrigens, wie viele Fische hatte Petrus in seinem Netz in Johannes 21? 153. Also nicht 153.600, aber 153. Die Fremdlinge, die Petrus aber reinholst, Petrus der Jude holt sie rein zum Messias. Und er machte von ihnen 70.000 zu Trägern und 80.000 zu Steinhauern im Gebirge und 3.600 zu Aufsehern, die Leute zum Dienst anhielten. Die Fremdlinge, die mit Gott eigentlich nichts zu tun hatten, die werden jetzt gewissermaßen noch geadelt, dass sie Gottes Haus bauen. Und so werden wir auch geadelt, an Gottes Haus mitzubauen. Und gewissermaßen baut Israel gar nicht mit, weil Israel gerade verstockt ist. Es gibt immer ein paar, die dazukommen, aber ansonsten sind da keine dabei. Das sind tatsächlich wir Heiden, die drin mitbauen. Hinterher kommt Israel wieder dazu. Aber erstmal werden wir als Haus gebaut und Israel ist dann hinterher nur Gast im Haus. Wir sind das Haus. So, habe ich wieder viel geredet. Aber das Gute ist, es ist aufgenommen und man kann es sich anhören. Und dann zur Not nochmal anhalten und nachhören und nachgucken und alles. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für das, was du uns durch dein Wort zeigst. Wie du uns zu deinem Haus machst, wie du uns gebrauchst. Und wir bitten dich vor allem, dass du uns neu zeigst, wie sehr du uns liebst. Dass wir es neu ergreifen können, dass wir es neu begreifen können und dass wir in dieser Offenbarung deiner Liebe vorangehen, weil uns dadurch noch wesentlich mehr klar ist, wer du bist und dass du mit uns bist. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.